Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
So, willkommen zu einer weiteren Runde mit unserem Podcast Munich Next Level und einem Gespräch mit einem Menschen, der uns seine Gedanken, seine Visionen von München näher bringt und auf den wir uns sehr freuen, weil er in München nicht nur Visionen hat, sondern auch Dinge voranbringt und in die Tat umsetzt und anpackt. Daniel Hahn ist heute unser Gast. Hallo Daniel.
Hallo.
Man kennt ihn vor allem, denke ich, also vor allem auch weltweit inzwischen, auch die New York Times Leser kennen ihn inzwischen als den Mann, der den Dampfer auf die Brücke gesetzt hat. Die MS Utting war eine seiner legendärsten Ideen. Wir kennen ihn aber auch vom Bahnwärter Thiel, das große Areal, das mit Überseecontainern oder durch Überseecontainer mit Leben gefüllt wurde und auch als Party Hotspot und Location einen Namen in München hat, aber darüber hinaus auch noch viele andere Nutzungen enthält und vor allem auch künftig noch ausbauen möchte. Darüber reden wir unter anderem heute. Und insgesamt natürlich auch, was sich viele natürlich denken, Herr Hahn kennen wir doch schon, das ist doch der mit den Sono-Motors und der dieses Elektromobil macht. Nein, das ist sein Bruder und die anderen kennen vielleicht Hahn von der Gans am Wasser im Westpark und einigen anderen Gastronomiebetrieben, die cool sind. Nein, das ist er nicht, das ist ein anderer Bruder. Also auch das sicher gleich nochmal ein Thema, wie diese Familie eigentlich in München aufschlägt und mit welcher Energie hier Dinge vorangetrieben werden. Und vielleicht auch wegen diesen Visionen, die in deinem Kopf so besonders ausgeprägt zu wirken scheinen, freue ich mich ganz besonders, dass wir immer die Einstiegsfrage im Sinne der Regnose haben, dass wir uns in das Jahr 2030 versetzen und uns in das Gefühl und die Situation von dort hineinversetzen und zurückblicken auf die letzten 10 Jahre, was da so passiert ist und wie wir uns dann so fühlen. Wie fühlst du dich im Jahr 2030 und wo stehst du, was siehst du?
Also ich habe immer verschiedene Gefühlstendenzen in mir und deswegen glaube ich, werde ich die auch im Jahre 2030 haben. Ich denke, ich werde da wahrscheinlich viele gute Sachen sehen und werde mir denken, boah, es gab da tolle Entwicklungen, auf die man eben, also oder die man sich gar nicht so erwartet hätte vielleicht 2020. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch Befürchtungen, die sich ja bewahrheitet haben.
Was siehst du denn als Positives? Was kannst du dir vorstellen, was könnte positiv gelaufen sein?
Also positiv gelaufen, fangen wir also mit dem Positiven an.
Ja.
Positiv gelaufen ist das vielleicht eben also das weltweite Bewusstsein für Ernährung sich gewandelt hat, dass einfach im Prinzip da generell das Bewusstsein eben ja weiter ist und die Impulse, die eben jetzt gerade schon auch in die breite Masse getragen werden, sich dann eben auch in der breiten Masse festsetzen.
Spannendes Thema hatten wir noch gar nicht in diesen Gesprächen. Und was ist dann nicht so gut gelaufen in der Stadtentwicklung?
Also in der Stadtentwicklung jetzt tatsächlich. Also in der Stadtentwicklung, es wird unter Umständen eben also einfach die Stadtentwicklung problematisch sein, einfach weil diese Nachverdichtung so schnell in den letzten 10 Jahren passiert ist und viele Flächen verschwunden sind und im Prinzip auch Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt verschwinden.
Wird es denn in 10 Jahren die MS Utting noch geben?
In 10 Jahren werden wir uns total ärgern, dass wir damals die MS Utting unter Denkmalschutz stellen lassen haben und jetzt nichts mehr im Bestand verändern dürfen. Sie darf zwar jetzt für immer auf der Brücke bleiben, aber wir müssen bei jedem neuen Farbanstrich und bei jedem Geländer müssen wir ganz eng mit dem Denkmalschutz zusammenarbeiten und es ist eben sehr kräftezehrend und unglaublich nervtötend.
Gut, das ist aber nur eine Vision, es ist noch nicht unter Denkmalschutz. So ist sehr gut, es. Wahrscheinlich kommt der Antrag dann irgendwann von der CSU, die MS Utting unter Denkmalschutz zu stellen und sehr schön, aber das ist gleich ein guter Einstieg, um nochmal zu überlegen oder nochmal zu erfahren. Alle haben ja dieses Schiff so lieb gewonnen. Wie kamst du an dieses Schiff?
Also an das Schiff kam ich über die Minna Thiel, die ja hier vor der Hochschule für Fernsehen und Film steht. Und da kam ein Gast zu uns und meinte, dass
also
die
das MS ist der alte Bahnwagen?
Genau, der alte Bahnwagen. Also es ist ein Lesecafé für die Studenten und ist eben auch eine Kleinkunstbühne. Und da kam eben ein Gast und meinte, die MS Utting vom Ammersee, die soll verschrottet werden und das wäre doch genau das Richtige für uns.
Also ein Gast tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Also wir haben das gar nicht mitbekommen. Und dann sind wir der Sache nachgegangen, waren erst sehr begeistert, haben dann gemerkt, irgendwie wie umfangreich das Ganze ist und haben dann eigentlich abgesagt. Und dann so ein paar Monate später, als sie wirklich verschrottet werden sollte und auch alle anderen Interessenten irgendwie abgesprungen waren, hat sich die Frage dann nochmal neu gestellt und dann haben wir es uns getraut. Ja.
Da sieht man wieder, wie wichtig Urbanität und diese zufälligen Begegnungen sein können. Dieses Serendipity, wie es ja neudeutsch heißt, dass also tatsächlich ein zufälliges Gespräch mit einem Gast dazu geführt hat, dass wir jetzt dieses Schiff haben. Und dann hat man ja diese, sicherlich die schwierigste Herausforderung war dann das Thema Behörden und Auflagen. Und ich von unseren Zwischennutzungen, da habe ich das ja nur in Ansätzen kennengelernt, wie da der Teufel im Detail steckt und eine Ahnung bekommen, warum so viele gute Sachen dann doch nicht zustande kommen und vieles einfach nicht gemacht wird. Wie hat sich die Regulierungswut unserer Behörden bei dir kenntlich gemacht oder auch lösen lassen?
Also ich glaube, es gab schon einfach eine große Begeisterung irgendwie. Es gab natürlich auch Skeptiker, aber es gab irgendwie eine große Begeisterung für die Idee und vielleicht auch so ein bisschen so ein emotionaler Bezug. Jeder kannte das Schiff und es ist halt eben im Prinzip, wie wir es ja auch in der Baukultur in München kennen, es ist einfach schade, dass halt ein Schiff, was 70 Jahre lang den Ammersee sehr stark geprägt hat, an dem ganz viele Erinnerungen hängen, dann einfach durch ein moderneres Schiff ausgetauscht wird, sang- und klanglos, und dass dieses Schiff halt einfach verschrottet werden sollte. Und ich glaube, das fanden viele eben ja bewegend. Und auf der anderen Seite kann ich mir vielleicht, oder ist es vielleicht gar nicht so leicht zu erklären, warum das in dem Fall geklappt hat. Also ich habe ganz, ganz viele Ideen schon vorgetragen und ganz viele Konzepte geschrieben und mich für ganz viele Projekte beworben, die ähnlich spannend waren und die eben einfach überhaupt nicht geklappt haben, weil da eben im Prinzip einfach auch dann oft die Mühlen zu langsam waren. Also bei der Utting vielleicht war es hilfreich, eben dass dieser Zeitdruck so akut war. Also es war ganz klar, dieses Schiff muss sofort da weg aus dem Ammersee, ansonsten wird es einfach verschrottet. Und es gab eine Fläche, ja dann eben die Brücke, wo man es hin tun konnte. Und es gab eben auch die statischen Beweise, dass diese Brücke das hält und dass es keine Gefährdung verursacht. Und ich glaube eben, also wir haben da natürlich sehr schnell sehr, sehr viel geliefert, aber ich glaube in dem Moment, was ganz gut war, bei dieser Brücke eben, da konnte die Stadt sagen oder abschätzen, dass es eben in den nächsten 5 Jahren diese Brücke nicht gebraucht wird. Also ganz oft ist einfach sind die Entwicklungen so komplex, dass es eben da ganz viele unterschiedliche Stellen braucht und natürlich einen ganz weiten Blick, um irgendwie abschätzen zu können, wie können wir jetzt Flächen überhaupt noch hergeben oder eben zwischennutzen. Und bei dieser Brücke war ganz klar, okay, die nächsten 5 Jahre kann diese Brücke, also wird die einfach für nichts verwendet. Und als dann das Schiff eben auf der Brücke stand, dann war natürlich die Aufmerksamkeit so groß und auch das Interesse so groß und auch die Begeisterung so groß, dass dann tatsächlich einfach diese Tatsache geschaffen war. Also und ich glaube, das war vielleicht hilfreich und eben im Prinzip, also vielleicht ist das in anderen Situationen auch bei mir nicht so gegeben gewesen und deswegen war es dann einfach zu langsam und dann irgendwann ist natürlich auch einfach der Zug abgefahren und dann ist dieses Projekt gar nicht mehr möglich.
Also die Kraft des Faktischen hat dir auch da geholfen, als das Ding stand. Also, aber die offizielle Genehmigung war dann nur für 5 Jahre.
Die ist nur für 5 Jahre. Also das heißt, aktuell ist sie bis 2022, also Ende 2022. Das heißt, also nicht die Genehmigung, sondern der Mietvertrag.
Genau. Und der Vermieter ist dann offiziell?
Ist die Stadt.
Nicht die Bahn?
Nee, glücklicherweise nicht. Also das muss man eben sagen. Das natürlich wäre diese Brücke von der Bahn. Es ist eine der wenigen Brücken, die nicht von der Bahn ist. Also bei der Bahn ist es ganz ausgeschlossen. Ich habe mich schon an sehr viele Zwischennutzungen bei der Bahn beworben und noch nie hat eine irgendwie gefruchtet. Und es liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass die Bahn eben einfach ein riesiger Apparat ist und jetzt natürlich an Münchner Stadtkultur oder nicht interessiert ist.
Und die eigenen Interessen immer alle Möglichkeiten offen halten möchte.
Genau.
Ja. Interessant. Also das heißt, du lebst auch in der ständigen Unsicherheit, wie es dann weitergehen kann. Wie hoffst du jetzt, dass es mit der Utting weitergeht, 22?
Genau, also ich lebe tatsächlich in der ständigen Unsicherheit. Also wenn man sich vor Augen hält, der Bahnwärter Thiel endet Ende 2022, der Mietvertrag, die alte Utting endet 2022, der Mietvertrag, die Minna Thiel endet jetzt im Herbst, der Mietvertrag. Also das heißt, alle Projekte, die wir machen und die ja sehr groß sind und wo natürlich eben viele Menschen sich einbringen und auch arbeiten und von leben, sind eben sehr, sehr zeitlich begrenzt und da stellt sich schon oft die Frage oder werden wir sehr oft natürlich auch im Team gefragt, wie geht's denn weiter und was ist die langfristige Perspektive von so Zwischennutzungen? Ich hoffe natürlich bei der alten Utting, dass eben erkannt wird, einfach wie besonders eben dieses Projekt ist oder also diese Kombination eben aus der Brücke und diesem alten Schiff. Ich denke, wenn man gerade so natürlich jetzt auch eben wieder in die Baukultur blickt, dann gibt es sind eigentlich die meisten Bauwerke, also historischen Bauwerke oder also ganz spannende Orte natürlich ja auch irgendwie in der Region. Das sind Bauwerke, die heute oder Orte, die gar nicht mehr genehmigungsfähig wären. Also wir sind einfach aktuell sehr, sehr stark reglementiert und eigentlich sehr, sehr vereinheitlicht. Klar, das ist natürlich in der Demokratie auch so, aber dementsprechend kann gar nicht mehr so viel Innovatives entstehen. Und bei der Brücke hat eben ein ungewöhnlicher Zufall des Platzmangels eben dazu geführt, dass man eben ein deutlich größeres Schiff auf eine sehr schmale Eisenbahnbrücke stellen konnte, die eben sehr robust war. Und ich denke, dass natürlich gerade auch über dieser Straße wird ja nie etwas anderes gebaut. Also anders als eben jetzt bei anderen Zwischennutzungen, wo es dann schon eine Nachnutzung feststeht, gibt es ja für die Brücke überhaupt keine Nachnutzung, sondern letztendlich könnte halt sein, dass die Brücke irgendwann baufällig wird und dass man im Prinzip dann die Brücke erneuern müsste oder instand setzen müsste und dass dann die Stadt sagt, das ist ihnen zu teuer und das wollen sie nicht machen, sie reißen sie lieber weg. Also das wäre natürlich ein Szenario, aber aktuell eben gibt es sonst eigentlich keinen plausiblen Anlass, warum das Schiff da weg sollte.
Oder ist es so, dass dann wieder andere Regularien zu Rate gezogen werden müssten oder andere Gesetze und Genehmigungsverfahren, wenn es jetzt quasi keine Zwischennutzung mehr ist, wo man ja immer mehr Freiraum hat? Das heißt, ihr braucht wieder ganz andere Genehmigungsverfahren. Könntet ihr die dann einhalten?
Genau, also das ist auf jeden Fall so. Also es ist natürlich immer eine Zwischennutzung, die hilft, weil man immer damit argumentieren kann, naja, ist ja nicht so lang und dann ist es ja eh wieder weg. Das ist natürlich so eine Hintertür, wobei man natürlich schon auch soweit ich das verstehen kann, es gibt Gesetze und diese Gesetze werden ausgelegt und es gibt natürlich auch politische Verantwortung und es gibt im Prinzip auch die Möglichkeit auf Abweichungsanträge. Also das heißt, man kann auch, wenn man sehr, sehr gründlich arbeitet, eben Wege finden, wie man sowas in der heutigen Zeit genehmigen kann. Also davon gehe ich aus. Also da bin ich natürlich auch nur am Rande in der Materie drin. Aber soweit ich das eben überblicken kann, gibt es schon auch immer Möglichkeiten, sowas dann im Prinzip dauerhaft zu genehmigen.
Mhm. Zum Beispiel als Denkmal einzuordnen.
Ja, also genau.
Wahrscheinlich sind es solche Wege. Ja, spannend, weil es zeigt eigentlich, bist du ja eben auch nicht nur als Kreativkopf, sondern auch so ein bisschen als Unternehmer hier, als Gast. Nämlich als Unternehmer, der die Stadt mit seinen eigenen Geschäftsideen zugleich dann aber auch weiterbringt und sagt eben, es geht, denkt beides zusammen. Und das finde ich ist bei dir wirklich sehr deutlich, dass es jetzt nicht um, obwohl du quasi kein Verein bist, nicht gemeinnützig und keine Stiftung, du trotzdem sehr stark dieses Gemeinwohlinteresse mitverfolgst bei deinen Projekten. Denkst du, das ist auch irgendwie so ein insgesamt ein gesellschaftlicher Trend einer neuen Generation von Unternehmern oder wie kam das bei dir?
Also ich glaube, kam eigentlich so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus. Also ich war halt auch irgendwie jung und habe irgendwie viele Ideen gehabt und wenig Möglichkeiten. Und irgendwie, wenn man dann unbedingt möchte, oder ich habe dann eben halt Wege gefunden, eben diesen diese, ja, also diesen, die, halt diese Visionen oder eben diese Träume halt zu verwirklichen. Und das, glaube ich, ist eben eigentlich erstmal ein Akt der Verzweiflung gewesen. Ich habe oder wir haben jahrelang keine Räume gefunden. Also klar, wir hatten nicht entsprechende Referenzen, wir hatten nicht das Budget, wir hatten einfach, also wir waren total chancenlos, obwohl wir ganz viele Ideen hatten, die wir eben eigentlich gerne umsetzen wollten. Letztendlich, du hast ja angesprochen mit unserer Firmenstruktur. Also letztendlich ist das was, das steht auch schon lange auf meiner To-Do-Liste, diese Firmenstruktur mal zu überdenken oder zu überarbeiten. Ich war eben auch damals sehr, sehr jung und es musste wie immer alles sehr, sehr schnell dann gehen. Und da hat uns halt einfach im Prinzip jemand zu dieser Firmenstruktur geraten. Es kann aber durchaus sein, dass eine andere Firmenstruktur tatsächlich für das Projekt sinnvoller ist.
Wir sind eine GmbH.
Wir sind eine GmbH, genau. Am Ende war aber, also unser Gedanke immer, es ist eigentlich total egal, ob wir jetzt eine GmbH sind oder ein Verein sind oder was es da eben sonst so für Möglichkeiten gibt, sonst geht ja eigentlich im Prinzip immer darum, was wir machen, um die Inhalte. Und ja, also so sind wir da ein bisschen an die Sache eben rangegangen und vom Hintergrund ist eben so, dass natürlich einfach diese Risikobereitschaft aus der Verzweiflung heraus vielleicht relativ groß war und eben im Prinzip natürlich, also oder vielleicht auch jetzt einfach diese Verlustangst nicht so groß ist. Also ich habe natürlich, also ich bin jetzt schon auch nach all den Jahren oder jetzt auch in Corona, ist es schon natürlich so ein Gedanke, wo man sich denkt, ne, wenn das jetzt alles irgendwie zusammenfällt, Corona-bedingt, also dann habe ich 12 Jahre meines Lebens wahnsinnig viel versucht zu bewegen und sehr, sehr viel Energie im Prinzip halt für diese Projekte geopfert und mich selbst persönlich auch viel zurückgenommen. Und jetzt fällt das alles zusammen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich nochmal die Kraft habe, sozusagen nochmal genauso anzufangen.
Wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 30 geworden.
Na, runde.
Auf der anderen Seite ist es aber so eben, dass diese Verlustangst eben, ja, also eben wenn man sagt, man startet ein Projekt, ja, und okay, also man riskiert im Prinzip natürlich eben auch Sachen, die man vielleicht schon aufgebaut hat, ja, riskiert man einfach, weil man so an die Idee glaubt und so für die Idee brennt. Also ich glaube, das habe ich eben immer noch und würde halt immer wieder tatsächlich waghalsige Projekte realisieren, wenn ich fest davon überzeugt bin, dass sie eben sehr spannend und zukunftsweisend sein können.
Ja, das erinnert mich nämlich auch so ein bisschen an Daniela Weinhold mit ihrem Squared, die ja auch sich mit der Purpose-Stiftung sehr beschäftigt haben und gesagt haben, dass man eigentlich auch, ähnlich wie die Baugesetze nicht mehr zu der Realität passen, auch die Unternehmensstrukturgesetze und Steuergesetze nicht mehr passen und wir eigentlich eine zwischen gemeinnütziger GmbH und GmbH eine Zwischenform brauchen. Ja. Ist das auch was wo du dich tiefer mit befasst hast?
Ich muss eben zu meiner Schande gestehen, dass ich damals gar nicht wusste, dass es eine gemeinnützige GmbH gibt. Es war einfach so, es gab ja den Wander e.V., eben diese Vereinsstrukturen, und ich war selbstständig. Also ich hatte einfach ein Kleingewerbe, was man beim KVR eben anmeldet und habe halt im Prinzip Kulissenbau gemacht. Ich habe Veranstaltungen organisiert. Ich habe im Pathos Transporttheater auch ganz viel gemacht. Ich habe auch eben teilweise als Schauspieler, also am Theater in kleinen Nebenrollen mitgespielt und so. Und das habe ich alles über dieses Gewerbe gemacht. Und als dann der erste Bahnwärter Thiel kam, lief das auch noch über dieses Gewerbe. Und alle haben halt zu mir gesagt, du bist total verrückt. Also ihr arbeitet da mit Autokranen und also ein riesiges Projekt, ja, und du kannst das nicht im Prinzip mit deinem Daniel Hahn Kleingewerbe machen, so, das ist einfach viel zu umfangreich.
Im Falle eines Unfalls.
Genau, im Falle eines Unfalls, wenn da irgendwas passiert, ist das im Prinzip, also das ist einfach nicht die richtige Firma, mach eine GmbH. Mhm. Und deshalb bin ich dann im Prinzip im nächsten Jahr halt also zum Notar gegangen und habe halt einfach die Bahnwärter Kulturstätten GmbH gegründet und habe halt im Prinzip das Projekt in diese GmbH umgewandelt. Dass es heute wahrscheinlich sinnvoller wäre, dass eine gemeinnützige GmbH, sinnvoller wäre oder ein Verein und eine GmbH, also im Prinzip so, dass man da diese Haftungssachen verteilt. Und wir haben eben ganz viele Formate bei uns, also die als wirtschaftlich überhaupt nicht tragfähig sind. Das heißt, wir haben eigentlich, also unsere Einnahmequelle sind eigentlich nur die Clubveranstaltungen und alles andere, also produziert ein Minus. Und das heißt, wir haben also 5 Tage die Woche, also mindestens 5 Veranstaltungen in der Woche, die eigentlich nicht wirtschaftlich sind und die eigentlich, also die man einfach lassen könnte.
Warum machst du die dann?
Weil ich das finde, dass das im Prinzip natürlich einfach, also ich finde es persönlich ziemlich langweilig, wenn es nur ein Format gibt und oder nur eine Sparte gibt. Und ich finde eben, ich möchte gerne, unser Blick, sage ich mal, geht deutschlandweit und europaweit, und ich möchte da wirklich ein wegweisendes Projekt sein mit ganz tollen Impulsen, was neue Impulse beinhaltet, aber natürlich eben auch anderen Formaten irgendwie so eine Bühne gibt. Und ich finde einfach, ich finde zu einer Spielstätte, für meinen Begriff für eine Spielstätte ist das eben total wichtig, dass es diese Diversität gibt und auch im Prinzip also diese Anlaufstelle für ganz unterschiedliche Personengruppen und Altersstrukturen und so. Also das heißt, wir wollen einfach ein Treffpunkt sein, wo sich Menschen begegnen können, wo Menschen im Prinzip Neues kennenlernen können, wo Menschen für Neues begeistert werden können und im Prinzip eine Toleranz, ja, also eine Toleranz gegenüber Fremden und Neuen und Unbekannten bilden können. Und das ist im Prinzip der Grund, warum der Bahnwärter eben auch Sachen macht, die wirtschaftlich keinen Sinn machen. Auch so wie unsere Ateliers jetzt gerade.
Kommen wir mal zu den Ateliers. Es gibt ja eben neben dem Bahnwärter und der Utting und dem Minna auch immer wieder neue Projekte, wie zum Beispiel nämlich die Ateliers, die wir vielleicht noch mal kurz hinten anstellen, weil ich noch eine Vision dringend prüfen, abklopfen möchte, was aus der geworden ist. Das ist auch wieder so ein Abrisskommando gewesen, als ihr verhindert habt oder versucht habt, Dinge, die gerade zum Verschrotten bereitgelegt worden sind, aufzukaufen, nämlich die Finger vom alten Flughafen vom heutigen Flughafen, aber veraltete Passagierzugänge. Was ist genau wurde daraus?
Genau, also es handelt sich um Boardingstationen und Fluggastbrücken und die sollten eben verschrottet werden. Und wir wurden gefragt, also ob wir die eben übernehmen wollen, also im Prinzip, ob wir die einfach abbauen, also kostenlos abbauen wollen und dann eben im Prinzip irgendwie neu denken. Und dem Flughafen war da sehr dran gelegen, weil die halt sehr markant sind für das Terminal 1, ein bisschen so das Wahrzeichen in der Flughafenarchitektur auch. Und wir selbst befassen uns ja mit dem Thema Raum. Also wir versuchen es, bei uns geht es eigentlich immer um Inhalt und um Raum. Also ursprünglich eigentlich nur um Inhalte, aber mittlerweile eben ist auch der Raum, also das Raumthema eben da sehr tragend geworden. Und es ist eine ganz interessante Struktur. Es ist ganz anders als jetzt der Bahnwärter und die Utting. Und es ist, diese Boardingstationen sind auch nicht harmonisch oder so, aber sie sind einfach in ihrer Klarheit, in ihrer Struktur eben total besonders. Und gerade eben auf so einem weitläufigen Flughafenareal und dieser Betonfläche sehr, sehr wirkungsvoll. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir eben tatsächlich diese Baukörper eben in nochmal eine neue Umgebung bringen können und dann nochmal wirklich dann im Prinzip so ein bisschen mit der Umgebung brechen können und im Prinzip auch wieder das so als Grundlage für Programminhalte nutzen. Also das bedeutet, ich erlebe es an mir selbst und ich erlebe es auch an unseren Besuchern, dass ein ungewöhnlicher Ort, der einen inspiriert und etwas mit einem macht, der öffnet einen ganz anders und schafft einen ganz anderen Zugang auch für das Programm. Und so gesehen ist es schon bestrebenswert, oder wir finden es toll, wenn natürlich eben also die Bühnen und die Inhalte eben in einer bestimmten Umgebung gefasst sind. Und bei diesen Brücken jetzt und bei diesen Glas-Stahl-Pavillons, die haben wir alle abgebaut für sehr viel Geld. Also wir mussten dafür natürlich Maschinen ausleihen und haben unser ganzes Bauteam und unser ganzes Team ist da zusammengekommen und hat da eben auf dem offenen Rollfeld diese Stationen demontiert. Man musste da Checks durchlaufen, weil das natürlich eben also ein sehr, sehr sensibler Bereich ist. Hat uns gefreut, dass wir das geschafft haben, auch weil es einfach nochmal natürlich so ein Zeichen war, so wie professionell wir auch sein können wie gut wir uns dann doch auch irgendwie so an Absprachen halten können. Und jetzt ist das ganze Zeug abgebaut Und ja, tatsächlich laufen da die Gespräche schon ganz lange, also schon bevor wir angefangen haben, das abzubauen, war ursprünglich der Ansatz, naja, wir bauen das natürlich nur ab, wenn wir ein Gelände haben. Und dann haben diese Gespräche wie immer sehr, sehr lange angedauert. Wir haben ganz viele Flächen angefragt. Und letztendlich irgendwann hat der Flughafen gesagt, naja, also wir brechen es jetzt ab oder ihr müsst halt irgendwie auf Risiko abbauen. Und dann haben wir es auf Risiko abgebaut und haben aber gesagt, also wir hatten ursprünglich auch gesagt, es gibt also die Bedingung, dass wir es eben im Prinzip nicht zwischenlagern. Und es gibt die Bedingung, dass es keine Zwischennutzung ist, wo es hinkommt. Also einfach, dass es da eine bisschen längere Perspektive gibt, weil wir einfach nicht, also ich will nicht und also auch natürlich irgendwie unser Kernteam möchte nicht, wenn sie dann irgendwie in die Rente gehen, dass sie dann irgendwie 300 Zwischennutzungen vorzuweisen haben, sondern es soll tatsächlich einfach irgendwann mehr eine Perspektive geben, weil natürlich dieses ganze Bauprozess auch, der ist auf der einen Seite sehr beflügelnd, weil man natürlich schon sehr kreativ arbeiten kann, aber auf der anderen Seite ist er sehr, sehr lähmend. Und zwar, also wir sind im Bahnwärter in der 5. Tektur mittlerweile. Also das heißt, ich mache tatsächlich eigentlich nichts anderes, außer mit den Behörden zu kommunizieren und im Prinzip eben da am Ball zu bleiben, dass wir im Prinzip eben weitermachen können. Und da geht natürlich schon viel Kapazität verloren, die eigentlich sonst natürlich in Inhalte gesteckt werden kann. Und da geht auch sehr, sehr viel Geld verloren. Und dieses Geld ist natürlich fehlt im Prinzip bei den Mitarbeitern, das fehlt bei den Künstlern, das fehlt bei dem Unternehmen, weil das Unternehmen einfach keine Rücklagen bilden kann oder im Prinzip einfach sich nicht weiterentwickeln kann. Und so gesehen haben wir eben gesagt, also keine Zwischennutzung mehr. Und jetzt sind wir schon wieder so weit, dass wir eben auch zu einer Zwischennutzung ja sagen würden, weil die Baukörper bis zum 15. August da weg müssen, sonst abgebaut, verschrottet werden. Das heißt, wir haben es komplett abgebaut und dann fährt der Bagger und macht alles klein und haut es in Container.
Das ist in 14 Tagen. Also
genau, es ist,
der Podcast wird zeitversetzt gesendet. Okay. Deshalb schaut mal auf die Website. ja. Wir werden da noch einen entsprechenden Aktualitätshinweis reinbringen. Weil das ist ja eigentlich eine total tolle Idee, solche Baukörper, die ja auch baustatisch wahrscheinlich sehr gut verarbeitet sind. Die Idee, die ich mal gehört hatte, war ja, sie auch als Brücke zwischen zwei Gebäudekörpern aufzustellen und quasi Luftraum in dieser dichten Stadt sinnvoll zu nutzen.
Und auch zu verbinden, also tatsächlich
Verbindungen, eben wieder,
Verbindungen zu schaffen.
Und das finde ich jetzt schon interessant, dass dass ihr da noch nicht auf fruchtbaren Boden oder auf Dachboden gefallen seid. Woran hapert es da? Ist es dann wieder die genehmigungsrechtliche Frage oder gibt es so wollen dann Hausbesitzer und Eigentümer und Konzerne doch nicht irgendwie wirklich Neues wagen? Mhm.
Ja, es ist unglaublich komplex. Also das ist eben, man kann da auf jeden Fall nicht die wirklichen Probleme gut abzeichnen. Also es ist einfach, es gibt nicht so viele Möglichkeiten zum einen. Also das heißt also, die Möglichkeit an Scheitern oft eben an verschiedenen Details. Bei großen Firmenstrukturen ist es natürlich dann oft auch, oder Behördenstrukturen ist es oft schwer, da auch durchzudringen überhaupt. Und dann ist es oft so, dass das vielleicht sogar auf oberstem auf oberster Ebene irgendwie gerne gewollt wird, aber dann einfach so ein bisschen auf unterer Ebene halt ja boykottiert wird, einfach weil das natürlich viel Risiko dann vielleicht für den Sachbearbeiter bedeutet oder viel Arbeit oder eben viel Unbekanntes auch. Es ist natürlich dann oft einfach auch ein Themenfeld, was man gar nicht kennt, wo man lieber die Finger von lässt. Und so gesehen ist es eben am Ende ja einfach sehr komplex und schwer zu beschreiben, woran das dann liegt. Ich frage es mich manchmal selbst auch.
Also liebe Sachbearbeiter dieser Landeshauptstadt München-Behörden, wir wollen euch auch in diesem Podcast Mut machen, Neues zu wagen. Und man sieht am Team rund um Daniel Hahn ja auch, was das für Energien freisetzt, wenn man dann neue Dinge ausprobiert. Und deshalb auch wieder dieser Schwung, ein neues Projekt zu starten, für das gerade eine Crowdfunding-Kampagne ausgerufen wurde, nämlich Atelierräume. Erzähl mal.
Ja, ich müsste noch ganz kurz die Mitarbeiter von der Stadt ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt gar nicht explizit nur von der Stadt gesprochen habe. Klar, da ist das auch so. Aber bei allen größeren Unternehmen, das sind auch alles wie Behörden. Also das heißt, man kann das jetzt gar nicht irgendwie auf die Stadt irgendwie jetzt nur übertragen, sondern es ist einfach, wenn eine Unternehmensstruktur sehr groß ist oder eine Kommunikationsstruktur oder wie auch immer man das nennen möchte, dann gibt es halt verschiedene allgemeine Regularien und man muss das irgendwie fassen, ganz klar. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwer, dann außerhalb dieser Regularien irgendwas zu schaffen. Mhm. So viel nochmal kurz da so als Einwurf zu dem Atelierprojekt. Also wir träumen, also ich hatte ja so meinen Ursprung im Pathos Transporttheater, das im Kreativquartier ist. Und das war so in den Anfängen vom Kreativquartier. Und also ich war sehr jung, ich war 18 und es war eine total prägende Zeit.
Und es war eine legendäre Crew, glaube ich, der Start, die Startcrew des Pathos Transporttheaters.
Also es war, also das Ganze, also klar, es ist immer spannend, wenn so ein Projekt gestartet wird und eben ich war, also ich habe, also es hat mich sehr, sehr inspiriert und fasziniert und ich habe eben gemerkt, genau, dass das eigentlich ist, was ich machen möchte. Letztendlich kommt dieser Atelier, also auch das Pathos hatte Ateliers, sie hatten eine Spielstätte und eben die Pathos Ateliers und also daher kannte ich schon, also schon sehr, sehr früh eben diesen Raumbedarf und aber auch eben also diese Bereicherung des gemeinschaftlichen Arbeitens und des Vernetzens. Und deswegen war immer unser Anspruch, letztendlich eigentlich irgendwann ein Gelände zu finden, wo es eben eine Möglichkeit einer Spielstätte gibt, wo es die Möglichkeit von Werkstätten gibt und wo es eben die Möglichkeit gibt von für Ateliers und Proberäume. Und ja, letztendlich war das dann in ersten Zwischennutzungen nicht möglich, aber jetzt auf dem Gelände war das von Anfang an bestrebend zu sagen, wir wollen gerne diese Container, die wir noch aus dem Vorgängerprojekt hatten, die wollen wir gerne ausbauen und damit eben ja, Atelierräume schaffen. Und ja, es ist sehr, sehr schwierig, Seekontainer in Ateliers auszubauen, also zumindest in München.
Warum? Und, was ist da schwierig?
Weil in dem Moment, wo du die Container, also wo die Container nicht mehr geschlossen sind und wo da im Prinzip Fenster reingesetzt werden, verlieren die ihre statische Zulassung. Und die Lastannahmen, die so ein geschlossener Container kann, die sind sehr, sehr hoch, aber das funktioniert eben nur so im Verbund. Und in dem Moment ja, ist es also wahnsinnig aufwendig, das dann statisch darzustellen. Und eben, also wir mussten da, also der ganze Genehmigungsprozess war teurer und auch die statischen Berechnungen waren teurer, als die Utting auf die Brücke zu setzen. Also nur, dass man sich das mal so vorstellen kann. Und bei der
Utting, für wie viele Container habt ihr die?
Naja, das ist im Prinzip ein Container.
Ach, das, also es reicht bei einem
Modell. Genau, es ist halt ein Modell. Klar, die sind dann im Verbund und mehrstöckig ist es nochmal ein bisschen komplexer, aber bei der Utting ist es eben so, dass wir eine Brücke haben, wo ein Schiff draufsteht, was 144 Tonnen schwer ist und was auf drei Geschossebenen Besucherzahlen hat. Das heißt, es ist eine dreigeschossige Versammlungsstätte, so heißt es. Und das ist natürlich schon dramatisch, dass im Prinzip eine dreigeschossige Versammlungsstätte über einer Straße auf einer alten Eisenbahnbrücke statisch weniger komplex ist, als wenn man im Prinzip ein paar Proberäume baut. Also das, ja, also das genau, hat mich auch sehr getroffen und ich kann es bis heute nur bedingt nachvollziehen, aber das heißt, wir haben sehr, sehr lange gebraucht, bis wir also da alle Genehmigungen hatten und bis wir im Prinzip einfach dann also ja mit dem Bauen anfangen konnten. Und deswegen sind wir, obwohl wir jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Gelände sind, seit 2 Jahren, sind wir jetzt so weit, dass wir diese, also dass die ganzen Treppenanlagen sind schon da, die Fenster werden zum Teil schon eingesetzt und es entstehen eben Raum, also in einer Größenordnung, wo wir eben auch den Bedarf sehen. Also das heißt, das ist eigentlich der Bedarf eben an kleinen Räumen, weil eben viele der Künstler wollen erstmal, also sie sind entweder hauptberuflich oder haben anderen, also einfach einen anderen Beruf, weil sie sich von der Kunst alleine nicht leben können oder sie sind noch sehr jung. Also ist auf jeden Fall dieser Schritt, erstmal bewusst sich ein Atelier zu mieten, das ist erstmal ein ziemlich massiver Schritt und dann gibt es eben normal nur größere Raumstrukturen, wo dann immer eine Küche dabei ist, ein Flur, ein Vorzimmer, ein Klo. Also letztendlich, wenn man jetzt so an Ladeneinheiten denkt, also das heißt, es gibt einfach so diese kleinteilige Atelierräume, die gibt es nicht so viel oder auch eben Proberäume. Deswegen haben wir verschiedene also Raumgrößen, aber die alle relativ klein sind. Also es gibt natürlich auch große, aber eben und der Rest ist Gemeinschaftsfläche. Und dadurch gibt es eben schon viele Möglichkeiten, auch draußen zu arbeiten. Das ist eben natürlich auch ganz wichtig, dass man eben mal draußen irgendwie was sägen kann oder eben auch wenn es Wetter ist. Auch überdacht draußen, aber natürlich auch wirklich im Freien und letztendlich eben klar, es ist ja auch natürlich inspirierend, ja, wenn man eben während dem Arbeiten auch eben mal an der Luft sitzen kann oder in der Sonne und eben und auch mal ein bisschen Dreck machen kann. Also das kann man eben auf dem Gelände und auch mal ein bisschen Lärm machen kann. Also irgendwie eben mal sägen oder mal was hämmern. ohne dass, dass das sofort ein Konflikt entsteht. Und wir versuchen eben das Gelände so anzuordnen, dass es eben verschiedene Bereiche gibt, wo eben verschiedene Schwerpunkte sind und dass, also, dass diese Schwerpunkte sich eben dann auch nicht stören und bereichern können. Und was eben dann so ein Verbund schafft, so ein Künstlerverbund, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit. Also ein einzelner Künstler in irgendeinem Atelier in Schwabing oder Waldrudering oder so, der geht natürlich total auch unter. Und wenn natürlich aber eben so eine Künstlergemeinschaft dann, die schafft eine ganz andere Sichtbarkeit, jeder profitiert irgendwie von dem anderen, die Kontakte entstehen ganz anders und eben dann am Ende eben auch die Möglichkeit, irgendwann noch mehr die eigenen Projekte dazu vertiefen.
Und wie viele Räume entstehen da? Wie viele Mieter können Platz finden?
Ich kann es gar nicht genau sagen. Also vielleicht mal so eine Größenordnung sind vielleicht so 50, 60 Räume für ungefähr 200 Künstler. Also es gibt einfach, wir haben natürlich Einzelateliers, wir haben Gemeinschaftsateliers, es gibt eben so Künstlergruppen, die eben halt sich das teilen und die gemeinsam sich dann eben die Werkzeuge teilen. Wir haben zum Beispiel jetzt, gestern war eine Bewerbung von 5, Schmuckmachern, also Silberschmieden, die im Prinzip sich das dann gemeinsam teilen und da gemeinsam arbeiten, aber auch einfach einzeln arbeiten und dann einfach die alle mit dem gleichen Werkzeug arbeiten und dadurch natürlich da ganz, ganz anders einsteigen können, wie als wenn sich jetzt ein Einzelner eben dieses ganze Werkzeug da irgendwie kaufen muss.
Hat das Ding schon einen Namen?
Atelierpark.
Atelierpark. Und also die Mieten liegen dann ungefähr wo?
Die Mieten liegen, also die fangen so bei 100 Euro oder 90 Euro an und gehen dann hoch bis, möglichst hoch.
Ist es dann also eine Art Coworking für Künstler?
Es ist so, dass wir schon, wir bitten die Bewerber immer zu sagen, was sie sich im Monat leisten können. Und dann schauen wir halt, besprechen wir das halt auch, besprechen da so ein bisschen die Perspektive und machen es dann tatsächlich auch ein bisschen individuell. Also das heißt, dass wir uns bemühen halt, dass etabliertere Künstler oder Initiativen, die irgendwie schon größer sind, dass die einfach ein bisschen mehr zahlen und eben jüngere Künstler und Initiativen, die ganz neu sind, dass die ein bisschen weniger zahlen. Was uns am allerwichtigsten ist, ist, dass der Raum maximal genutzt wird. Also der Bedarf ist, wir haben natürlich so viele Anfragen, wir können gar nicht alle Anfragen beheimaten. Und für uns ist es wichtig, dass es am Ende nicht, wenn ein Künstler sehr, sehr wenig zahlt oder irgendeine Initiative, dass das dann so ein bisschen ist wie so ein Fitnessstudio-Beitrag, den man halt so zahlt, so weil er nicht so viel kostet und nie hingeht, sondern es soll eine Möglichkeit schaffen. Und deswegen kommunizieren wir auch immer ganz klar, dass uns am allerwichtigsten ist, uns tatsächlich bei dem Projekt nicht das Geld, weil dieser Atelierausbau, der ist so teuer, dass wir nicht mit den Einnahmen dieses so Atelier decken können, sondern der Gedanke ist, dass wir aus den Veranstaltungseinnahmen, auch da wieder aus den Clubeinnahmen, dass wir eben dieses Loch, was dieses Atelier produziert, damit füllen können. Das machen wir aber natürlich eben nur, wenn dann dieses Raumangebot eben halt auch maximal genutzt wird und Möglichkeiten schafft.
Dann müssen die armen Clubgäste mit ihrem Bier wieder die Künstlerprojekte unterstützen. Ist denn da nicht eher die Frage, ob man die Stadt einbindet, um dieses Loch zu stopfen?
Natürlich wäre das am sinnvollsten. Also es gibt ja von der Stadt auch verschiedene Projekte, wo einfach Raum kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Förderungsform. Also ich finde, das ist irgendwie am unkompliziertesten und auch irgendwie so am tragfähigsten, wenn man einfach eben jemand, der sich was aufbauen möchte, erstmal die räumlichen Gegebenheiten gibt. Und dann muss er eben halt schauen, wie er sich dann an den Rest irgendwie, wie er da rankommt und wie er das macht. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eben eine Miete für das Gelände zahlen und dann das ganze Gelände ja bebaut haben. Das heißt, also es ist schon anders als jetzt zum Beispiel im Kreativquartier, wo die Stadt halt gesagt hat, hier wollen wir eben Kultur fördern und hier wollen wir eben Raumangebot schaffen und hier wollen wir, hier zahlen eben Projekte oder oder Projekte zahlen erstmal keine Miete und verlangen dann ein bisschen Miete für die Verwaltung der Gebäude. Also das ist im Prinzip meistens oder kommt im Stadtbild öfters vor, eben, dass ein Gebäude wird kostenlos vergeben, dann übernimmt es eben jemand und verwaltet es dann, und für diese Verwaltung, also verlangt er natürlich schon so ein bisschen eine Miete, aber da kann er ganz anders wirtschaften und ganz anders auftreten. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also eben am Ende tragen unsere Projekte die Mitarbeiter, die Künstler und die Gäste. Die Gäste, weil sie natürlich einfach eben das Geld da lassen. Und die Mitarbeiter eben, weil sie sehr, sehr viel leisten, und auch die Künstler, weil sie im Prinzip uns mit fairen oder mit wenig Gagen unterstützen. Und da ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ist das wirklich Aufgabe irgendwie der Gäste, der Künstler und der Mitarbeiter, irgendwie im Prinzip dieses Kulturangebot zu ermöglichen? Und wäre es da nicht sinnvoller, oder warum gibt es da für uns keine Möglichkeiten? Also ich hoffe natürlich, dass es langfristig eine Möglichkeit gibt, uns in eine Richtung wie die Glockenbach-Werkstatt oder wie das Feuerwerk zu entwickeln. Aber eben aktuell ist es so, dass wir, jetzt sage ich mal so auf die Schnelle, und bei uns geht es ja immer um Zeit, nicht eine Möglichkeit haben, diese Ateliers irgendwie, also oder Unterstützung für diese Ateliers von der Stadt zu bekommen.
Ihr bekommt also auch für Bahnwärter und die ganzen Geschichten keine Förderung der Stadt?
Also das stimmt nicht ganz. Also es ist so, wir bekommen schon Förderung. Wir haben jetzt zum Beispiel so ein Gartenprojekt bei uns. Also wir haben auch so ein Urban Gardening bei uns auf dem Gelände, und die das heißt, da können die Hochbeete, also da können einfach Anwohner im Prinzip gärtnern, oder Freundeskreise können da eben immer so im Jahresturnus eben diese Beete bepflanzen und bewirtschaften. Und da haben wir zum Beispiel jetzt einen Antrag gestellt, dass wir im Prinzip eben, ja, dass dieser Beetbau, dass der halt im Prinzip, dass das also gefördert wird. Und das wurde gefördert, aber das sind natürlich, also wenn man das auf unser Volumen...
Das ist Bezirksausschuss
wahrscheinlich. Das ist dann Bezirksausschuss, ja. Genau. Also wenn man das jetzt auf das Volumen, was wir haben und die Größe, die wir haben, betrachtet, sind wir da ja noch nicht mal im Prozentbereich. Also da sind wir wahrscheinlich im 0,01%-Bereich bei so einer Förderung. Und das wäre natürlich schön auch weil du vorhin das mit dem Bier angesprochen hast. Es ist gerade, natürlich Getränke und natürlich auch der Eintritt, also wir bemühen uns um viel, also gerade beim Kulturprogramm nehmen wir eigentlich kaum Eintritt, einfach um die um den Zugang zu schaffen. Also es ist ja ganz wichtig, gerade wenn man eben bereichern, bilden, Menschen was Neues zeigen will, dann ist es wichtig, glaube ich, dass man, dass diese Hemmschwelle erstmal über den Eintritt, dass die so ein bisschen verloren geht, und dass sich das auch, also dieses Thema Alltagskultur ist bei uns irgendwie ganz groß. Das heißt, man muss sich das eigentlich fast jeden Tag leisten können, irgendwie einfach auch, und auch wenn man nicht viel Geld hat, und da sollte es im Prinzip eben also nicht am Zugang schon scheitern. Und es ist natürlich schade, dass im Prinzip, also am Ende eben der Eintritt, also wir von diesen Eintritten und von den Getränkeeinnahmen halt dann eben so viel
quersubventioniert werden muss. Ja. Jetzt sind wir leider schon viel länger, als wir eigentlich reden wollen, aber es war mir schon klar, als ich dich eingeladen habe, dass wir ein bisschen überziehen. Kommen wir aber doch zu der Frage, die sich bei dir eigentlich erübrigen müsste, die wir immer am Schluss gern nochmal stellen. Welche Superkräfte würdest du dir wünschen, um die Stadt weiter voranzubringen? Weil offenbar hast du sie, ja, so viel, wie du schon vorangebracht hast. Aber gehen wir nochmal auf eine eher hypothetischere Ebene. Wenn man wirklich sagt, wie beim Computerspiel, welche Superkräfte für das nächste Level würdest du dir ziehen, um in München die Dinge noch schneller und vielleicht auch langfristiger voranzubringen?
Also ich tue mich ein bisschen schwer mit der Frage, weil ich noch nie Computer gespielt habe und tatsächlich also auch nur einmal PlayStation, und ich war sehr schlecht, und irgendwie habe ich verloren gegen einen Freund, und dann habe ich das irgendwie nicht mehr gemacht, und mich hat das nicht so gereizt. Deswegen also ist es mir so ein bisschen fremd mit den Superkräften. Ich habe nämlich auch nicht so viel Comics gelesen, muss ich gestehen. Aber ich habe natürlich trotzdem eine Vorstellung, was Superkräfte sind, und ich würde sagen, Fläche. Also wenn man Superkräfte hätte, wo man einfach im Prinzip, also wir haben ja das Problem, dass die Stadt in der Umgebung anstößt, und ja, also das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine Superkraft, wenn man irgendwie Raum, ja, also wenn es eine Möglichkeit
gäbe. Der Flächenzauberer, genau, Daniel Hahn.
Wenn man mit Flächen anders arbeiten könnte.
Super, sehr schön. Wir haben noch vielleicht auch noch in den Shownotes ein paar Leseempfehlungen, wenn Daniel da noch was gefunden hat. Auch er, wie die meisten sagt, er kommt gar nicht groß zum Lesen. Aber hast du noch, als ich dich gefragt habe, überlegen können, was dich so inspiriert hat an textlichen Dingen
oder genau, also auch Audios? Also ich lese immer einmal im Jahr, im Urlaub lese ich sehr, sehr viel, da hole ich das nach. Also ich habe jetzt, es ist auch schon wieder ein bisschen her, aber ich habe Oskar Maria Graf, Wir sind Gefangene, gelesen und das hat mich zutiefst bewegt. Also es ist wirklich ein ganz vielschichtiges Werk, was eben tatsächlich auch so ein bisschen zum Thema heute passt, und zwar, weil es eben also hauptsächlich in München spielt. Also er ist ja im Berg aufgewachsen und auch dann eben als Junge nach München um 1900 oder also Ende des 19. Jahrhunderts nach München gekommen. Hat sich dann im Prinzip hier durchgeschlagen und war dann auch als Künstler und Schriftsteller später tätig. Und letztendlich ist es nicht nur spannend, natürlich eben auch im Prinzip die Perspektive dieser Zeit in dieser Stadt zu erleben, sondern auch, es war auch eine Zeit, die ganz stark geprägt war eben von Umbrüchen und von Krisen. Und letztendlich hattest du ja vorhin gefragt, wie es 2030 aussieht, und letztendlich hat man da im Prinzip in diesem Buch eben ganz toll erleben können, so wie mit Krisen umgegangen wird und was für gesellschaftliche Ansätze gibt.
Da ging es aber leider nicht gut aus. Ich hoffe, das bleibt uns erspart und wir haben daraus gelernt.
Das stimmt, ja.
Super, also schöner Buchtipp, wir verlinken das auch nochmal. Ja. Und danke, dass du da warst und wir ein bisschen Einblicke gewinnen konnten in dieses für viele Außenstehende völlig undurchschaubare und unerklärliche Modell deiner Firma. Vielen Dank, Daniel.
Danke.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.